Nicht nur der Einzelne wird geprägt, sondern es wird auch die Gesellschaft geprägt, nicht? Und geht dann mehr oder weniger einfärbig durch die Weltgeschichte. Wenn ich mehr oder weniger meine prägende Jugend damit verbringe, dass nicht gefragt werden darf, dass alles nur in eine Richtung gehen darf, dass man nichts hinterfragen darf, dass die offene Gesellschaft man als Kind auch nicht erlebt, gell? Dann wird man in eine Richtung schon geprägt, die meines Erachtens nach ungünstig ist. Neurotransmittoren kann man verändern über die Epigenetik, man kann es verändern vor allem über die RNA, ein völlig neues Feld. Man infundiert unter Anführungszeichen die RNA und das kann man sogar über die Luft machen, über Aerosole und kann damit also die Befindlichkeit eines Menschen beeinflussen. Also das halte ich für die ganz große Gefahr.
Heute sprechen wir über ein hochbrisantes neues Thema, nämlich die politische Neurobiologie. Mein Gast, Professor Johannes Huber, Arzt, Theologe und Bestsellerautor, sagt, unsere politischen Einstellungen, nämlich ob wir links, rechts oder zwischendrin sind, liegen nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem gesamten Körper. Und das ist sogar beeinflussbar. Und darin liegt auch eine große Gefahr, nämlich durch Eingriffe von außen in unseren Körper und damit die Beeinflussung unserer politischen Haltung. Klingt verrückt? Dann hören Sie jetzt, was Professor Huber dazu sagt. Ich verspreche Ihnen, liebe Zuseher, danach werden Sie vieles in einem anderen Licht sehen. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Sendung von Elsa auf 1. Herr Professor Huber, ich grüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen in der Praxis sein dürfen.
Gerne. Herzlich willkommen.
Herr Professor Huber, die politische Neurobiologie, das ist ja ein relativ neues Fach. Können Sie vielleicht kurz erklären, was ist denn das genau?
Der deutsche Philosoph Hegel hat einmal einen sehr schönen Spruch gesagt. Er meinte, Philosophie sei die Zeit in Gedanken hineingefasst. Und meine Hypothese ist, dass die Politik Prägungen sind, die in Taten hineingefasst werden. Und diese Prägungen sieht man dann natürlich auch in politischen Entscheidungen. Man sieht sie in der Wahlzelle und man sieht sie bei den Politikern selbst. Um das zu erläutern, müsste man sich vielleicht zurückerinnern an diesen heißen Junitag 2000, also vor 25 Jahren, als Craig Venter die Dechiffrierung des menschlichen Genoms veröffentlicht hat. Anwesend war der amerikanische Präsident damals, der britische Premier war zugeschaltet und man dachte damals, jetzt ist das Lesebuch unseres Lebens da und jetzt wissen wir alles, was uns blüht und warum wir so sind, wie wir sind. Es hat aber nur kurze Zeit gedauert, bis man dann entdeckt hat, das ist eigentlich nur die Hardware, das Genom. Und diese Hardware hat zwei Softwareprogramme. Und diese Softwareprogramme sagen dann letztendlich, wie die Hardware arbeiten soll. Das eine Softwareprogramm ist die Epigenetik, also die elektrische Ladung dieser Hardware. Und das zweite ist die kleine RNA-Biologie, beziehungsweise die große RNA-Biologie von den kleinen RNA-Stücken, die die Hardware moduliert und steuert. Und die bewegen letzten Endes uns, die bewegen das Genom. Und das erklärt sich ja aus der Zelle auch. Die Zelle ist jede Zelle ist gleich von der Hardware. In jeder Zelle sind die gleichen Gene drinnen, aber trotzdem wird aus einer Zelle eine Muskelzelle, eine Nierenzelle, eine Leberzelle, weil eben das Softwareprogramm dem Hardwareprogramm sagt, in welche Richtung es gehen soll. Und ähnlich ist es natürlich auch in unserem Gehirn, nicht? Wir haben ein und dasselbe Gehirn, aber das wird unterschiedlich geprägt auch von diesen Softwareprogrammen und gibt unterschiedliche Antworten, wenn Sie die Menschheitsgeschichte anschauen, auch die großen Fragen, wie überlebe ich, Survival, wie reproduziere ich mich, Reproduction, was soll ich essen, wie ist das Territorium, nicht die Territorialität. Und da kommen wir schon ein bisschen in die Politik hinein. Denn letzten Endes entscheidet oder exekutieren diese Softwareprogramme auch Zustimmungs- und Ablehnungsmechanismen. Also ob man etwas bejaht oder ob man etwas verneint. Das ist letzten Endes im Softwareprogramm determiniert, beziehungsweise das Softwareprogramm macht es. Und insofern ist natürlich, wir sind ja alle froh und glücklich, dass wir freie Wahlen haben und dass in der Wahlzelle die Freiheit herrscht. Aber hinter dieser Freiheit herrscht natürlich auch die epigenetische Prägung. Wir gehen geprägt, nicht immer, aber doch zu einem gewissen Teil, geprägt bereits in die Wahlzelle hinein und entscheiden uns dann. Und von dieser Prägung sind natürlich auch Politiker und so weiter nicht befreit.
Und die politische Neurobiologie beschäftigt sich jetzt damit, wie wir geprägt werden, warum wir geprägt werden, warum der eine links ist, der andere rechts, kann man das so sagen?
Bis zu einem gewissen Grad, und zwar deswegen, weil natürlich das, was man früher so als Erfahrung angesehen hat, nicht? Man spricht aus Erfahrung oder man urteilt aus Erfahrung, das weiß man, das ist letztendlich heute Epigenetik bzw. RNA. Und auch die politischen Entscheidungen, die Entscheidungsträger handeln entsprechend ihrer Prägung. Die sind eingefärbt von ihrer Kindheit, von besonderen Erlebnissen, die sie einfärben, und aus dieser Einfärbung heraus rekrutieren sie dann auch ihre Entscheidungen. Nicht alleine wahrscheinlich, aber doch bis zu einem gewissen Grad davon auch determiniert.
Aber was bedeutet das dann weitergedacht? Sind wir dann eigentlich gar nicht so frei, wie wir glauben in unserer Entscheidung?
Naja, das ist natürlich schon bis zu einem gewissen Grad eine wichtige Frage. Und wenn man sich überlegt, die Freiheit des Willens wurde ja immer wieder auch hinterfragt, ob die wirklich frei ist oder ob die Entscheidung des freien Willens nicht vorher schon im Gehirn determiniert ist. Da könnte man viel darüber sprechen. Eines ist aber sicher, dass der Homo sapiens etwas kann, was andere nicht können, andere Lebewesen, nämlich selbst wenn er aus einer schon Vorentscheidung eine Entscheidung dann gefällt hat, kann er sie nachher noch revidieren. Er kann sie überdenken und überlegen, war das die richtige Entscheidung, und kann bei der nächsten Entscheidung das anders machen. Das legitimiert bis zu einem gewissen Grad doch den freien Willen, den wir haben. Anders ist es bei der epigenetischen Kodierung. Nicht, das sind Acetylreste, Phosphatreste, die hängen sich an unser Genom und determinieren, färben es letzten Endes ein. Und da kann man, das kann man natürlich auch modifizieren, auch mit Psychopharmaka, aber da tut man sich schon wesentlich schwerer. Wir haben verschiedene Fenster, epigenetische Fenster, nicht die Schwangerschaft zum Beispiel, ist ein besonderes Fenster, da wird das Kind von der Mutter schon eingefärbt, interessanterweise. Das Kind erlebt die Mutter damit und prägt sich in seinem Genom das ein, was es über die Mutter erlebt hat. Die ersten 1000 Tage, ebenfalls ein enorm wichtiger Zeitraum, auch eine Prägephase. Die Pubertät, ebenfalls eine Prägephase. Und in dieser Prägung gibt es auch eine Chronologie. Das heißt, jeder Mensch hat bestimmte Momente in seinem Leben, wo er in besonderer Weise geprägt wird. Das kann man aber sehr schwer bestimmen bzw. beobachten. Und deswegen glaube ich ja, dass es von enormer Bedeutung ist, dass ein Kind in einer geborgenen Familie aufwächst. Denn die Mutter oder die Eltern können natürlich in besonderer Weise erkennen, wann kommt so ein Prägemoment, wo das Kind also ganz in bestimmten Formen geprägt werden könnte und wo man sich um das Kind kümmern muss. Nicht? Die Griechen hatten dafür einen eigenen Gott, nämlich den Gott Kairos, der richtige Augenblick. Und dieser richtige Augenblick ist für uns von enormer Bedeutung und wird jetzt langsam erst erkannt in seiner Bedeutung. Und da kommt natürlich auch wahrscheinlich eine neue Pädagogik auf uns zu, denn auch das Lernen hat einen Kairos. Es gibt in der Entwicklung, in der frühkindlichen und in der kindlichen Entwicklung, gibt es so richtige Augenblicke, wo man für etwas zu lernen empfänglich ist. Zum Beispiel Buchstaben werden bereits mit 2-3 Jahren oder könnten mit 2-3 Jahren erkannt werden. Mathematische Perzeption ist eher ab der Pubertät besser praktikabel. Also die Pädagogik wird sich da auch richten müssen nach diesen epigenetischen Prägemomenten, die man letzten Endes zwar noch nicht greifen kann, die aber da sind und die schon die Griechen ebenfalls mit einem Gott benannt haben.
Aber abgesehen jetzt von der Pädagogik bzw. der eigenen Einflussmöglichkeit jetzt auf seine Kinder, wenn man da mehr darüber Bescheid weiß, die politische Neurobiologie beschäftigt sich ja wahrscheinlich auch damit, mit diesen Mechanismen, wie wir zu unseren politischen Einstellungen kommen, um dann möglicherweise auch Einfluss darauf zu nehmen. Wie sehr halten Sie das wahrscheinlich, beziehungsweise gibt es Möglichkeiten von außen Einfluss auf die politischen Einstellungen über die Epigenetik, über diese Prozesse, die Sie jetzt erklärt haben, zu nehmen?
Es gibt sicher diese Prägemechanismen und diese Prägemechanismen können auch politisch verwendet werden. Und das halte ich als besonders diskutierbar. Wobei man natürlich sehr viele Beispiele hat, wie die Epigenetik, und das ist ja immer die Frage, gibt es dafür Evidenz, wie diese Epigenetik tatsächlich Menschen prägte. Ein Beispiel ist dieser berühmte Winter 1944, nicht, wo in Holland diese große Hungersnot war im Rahmen des Krieges und wo man heute nachverfolgt hat, dass über Generationen noch diese Traumata der Mutter in den Kindern und Kindeskindern weiterleben praktisch. Man weiß auch, dass wenn eine Frau in der Schwangerschaft Böses erlebt, dass das das Kind genauso prägt. Und dann gibt's diese große Live-Studie, ich habe mir das jetzt rausgedruckt, Helmut Feind hat 2000, also vor 25 Jahren, die publiziert und er hat damals Menschen zwischen dem 12. und dem 15. Lebensjahr begleitet. Und er kam zu folgenden Erkenntnis, wer zum Beispiel aus einer CDU-nahen Familie kommt, ich zitiere hier wörtlich, wählt zu 80% wieder CDU. Unter den Grünen fällt die Quote noch höher aus. Grüne Eltern haben praktisch nur grüne Kinder. Auch religiöse Werte werden vor allem im Elternhaus vermittelt. Also auch das ist etwas, was epigenetisch weitergegeben wird. Und wer Vater und Mutter hat, die viel lesen, sich für Jazz interessieren oder ins Theater gehen, hat als Erwachsener deutlich häufiger ähnliche Vorlieben als Menschen, die während der Kindheit die ganze Zeit vorm Fernseher saßen. Kinder von Langzeitarbeitslosen werden statistisch gesehen selbst oft langzeitarbeitslos. Töchter von Teenagermüttern werden selbst häufig Jungmütter. Gewalt in Familien überträgt sich ebenso häufig über Generationen wie Missbrauch, Sucht oder Panikattacken. Also das hat man früher natürlich auch bis zu einem gewissen Grad gewusst, aber dass das gekodiert wird, dass das in unserem Genom sitzt und dass wir das möglicherweise auch weiter vererben können, nicht an die nachfolgende Generation, das ist neu. Und vor allem natürlich der Mechanismus, wie das passiert, nicht wie die elektrische Ladung sich in unseren Genen an ganz bestimmten Orten dadurch ändert und wie diese Änderung uns mehr oder weniger fixieren. Also eine nicht uninteressante Perspektive.
Also wir in der Soziologie haben zumindest noch das so gelernt, dass das alles Sozialisierung ist. Also dass wir einfach sehr früh oder schon ja ab unserer Geburt sozialisiert werden, eben unbewusst durch unser Umfeld. Und deshalb können solche Wahlentscheidungen dieselben wie die Eltern und so weiter oder dass man die Eltern halt dementsprechend nachmacht. Ist das jetzt mehr Sozialisierung oder Epigenetik oder eine Mischung aus beiden? Wie kann man das
bedeuten? Es ist organisch, nicht? Also wir sind organabhängig und das, was man früher so umschrieben hat mit Sozialisierung, das kann man heute auf ein Organ beziehungsweise auf eine biochemische Reaktion zurückführen. Das ist kein Biologismus, sondern das ist Tatsache. Das kann man evaluieren. Und das hat natürlich auch für die Prägung einer Gesellschaft eine enorme Bedeutung. Denn nicht nur der Einzelne wird geprägt, sondern es wird auch die Gesellschaft geprägt, nicht? Und geht dann mehr oder weniger einfärbig durch die Weltgeschichte. Und das war ja letzten Endes auch das, was Sir Karl Popper immer gefürchtet hat, mit dem ich übrigens auch diskutieren und kommunizieren durfte, was ein großes Privileg für mich war. Und er hat ja von der offenen Gesellschaft gesprochen, von der offenen Gesellschaft und ihrer Feinde und war der festen Überzeugung, dass auch die Prägungen, obwohl die Epigenetik damals noch nicht bekannt war, dass diese Prägungen eine Gesellschaft so formieren, dass sie nicht mehr offen ist für andere Meinungen und dass sie mehr oder weniger dann fast autoritär in die eine oder in die andere Richtung geht. Und er war der Überzeugung, dass die kritischen Fähigkeiten der Menschen, die sind dafür verantwortlich, dass eine Gesellschaft offen bleibt, nicht? Wobei das Wort Kritik kommt vom griechischen Wort krennen und das heißt abtrennen. Ich löse mich mehr oder weniger von einer Meinung, die alle haben und habe eine eigene Meinung, nicht? Eine nicht uninteressante Perspektive. Und dass Sir Karl Popper schon vorausgesehen hat, man muss sich von der kollektiven Prägung lösen und muss selbst den Mut haben, eine eigene Meinung zu haben, was oft nicht sehr leicht ist. Und Alexander Torkil, das ist auch eine nicht uninteressante Ein nicht uninteressanter Mann, der hat vor mehr als 150 Jahren Amerika bereist und hat damals fasziniert von der Freiheit, die er dort gesehen hat, hat aber ein großes Fragezeichen gemacht. Und er hat gesagt, diese Freiheit ist nur scheinbar, denn das sind Gruppeninteresse, das sind einzelne Interesse, also das sind schon Vorgaben und aus diesen Vorgaben nicht wird dann Politik gemacht. Etwas, was natürlich für unsere Gesellschaft auch nicht uninteressant ist, nicht? Denn ich bin überzeugt, dass wir eine hervorragende Presse haben in Österreich, aber natürlich, man muss immer wieder bedenken, der ist ein guter Redakteur, dem es wirklich gelingt, sich von seiner eigenen Prägung so weit wie möglich zu entfernen und nicht die eigene Prägung in die Berichterstattung einfließen zu lassen. Wir haben eine hervorragende Justiz, aber auch da gilt das Gleiche. Der ist ein guter Richter, der in der Lage ist, sich von seiner eigenen Prägung zu entfernen und sich nicht verleiten zu lassen, die Prägung in die Urteilssprechung hineinzulassen, nicht? Also auf hoher See und im Gerichtssaal nicht, ist man in Gottes Hand. Und da ist eher die Prägung, die auch ins Rollen kommt. Also das sind alles natürlich Überlegungen, über die man nachdenken muss und die eine gewisse Animation jetzt zum Nachdenken auch geben, auch gesellschaftspolitisch.
Sich von seiner eigenen Prägung zu lösen, wie kann man sich denn das vorstellen? Wie soll man denn das tun?
Naja, schauen Sie, da muss man üben, nicht? Und man muss es permanent machen, beziehungsweise man muss bis zu einem gewissen Grad muss man sich dessen bewusst sein, dass man geprägt ist. Und das macht ja die Psychosomatik. Und wir wissen, dass die Psychosomatik hier auch Prägemechanismen oder die Psychologie erfassen kann, es bewusst werden lassen kann und dass man sich davon bis zu einem gewissen Grad versucht zu trennen. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, aber man muss sich dessen bewusst sein und man muss darüber reden können und reden dürfen vor allem.
Ja, das ist halt das Problem, was mir ja vorher aufgefallen ist, wie Sie gesprochen haben, eben von der freien Gesellschaft, von der Meinungsfreiheit und vom Gleichschritt beziehungsweise selbstständigen Denken. Das würde ich ja jetzt das Urteil fällen, dass das ja sehr negativ heutzutage ist. Es ist die Frage, wie sind wir denn dahin gekommen und wie können wir uns daraus jetzt wieder befreien, dass man eben wieder, so wie Sie sagen, es ist ja eine Voraussetzung, frei sprechen darf.
Naja, schauen Sie, ich komme gerade zurück von einem Kongress in einem sehr reichen arabischen Land und dort ist Wohlstand und Sicherheit so hoch, dass das bis zu einem gewissen Grad auf Kosten der Freiheit Kritik zu üben geht. Das haben wir auch in südasiatischen Staaten nicht. Also Freiheit wird reduziert, damit Wohlstand und Sicherheit vorhanden sind. Das ist ein Gesellschaftsmodell, über das ich auch nicht urteilen möchte. Allerdings, der europäische Geist ist hier eigentlich anders. Der europäische Geist hat den Freiheitsstaat mehr oder weniger im Auge, wo man wirklich alles sagen kann und alles sagen darf und trotzdem Wohlstand und Sicherheit bekommt. Und das wäre eigentlich, man fragt oft, was sind die Kennzeichen Europas? Und das wäre ein Kennzeichen von Europa, dass man diese Dreier-Einheit zusammen aktiviert und nicht die Freiheit reduziert, damit Wohlstand und Sicherheit vielleicht größer sind, weil natürlich es schwierig ist, wenn einer dauernd mit seiner Kritik daherkommt. Aber Sir Karl Popper hat ja da schon von der offenen Gesellschaft gesprochen. Also die offene Gesellschaft impliziert ja, dass man Kritik üben darf und Kritik üben soll. Man hat tatsächlich den Eindruck, dass momentan eher Europa noch nicht so weit ist, das zu perzipieren, nicht? Und manchmal denkt man, vielleicht ist das eine Ähnlichkeit mit dem Index der verbotenen Bücher, nicht? Im Mittelalter, wo ja auch Bücher verboten wurden, damit also die Allgemeinheit nicht mit Irrlehren belastet wird. Das Inquisition, das ist heute ein historischer Irrtum, wie wir wissen, nicht? Aber in ähnlicher Weise klingt manches heute an. Man möchte manche Meinungen nicht gelten lassen, weil man fürchtet, damit die Allgemeinheit zu verunsichern, nicht? Nur, wer ist hier der Schiedsrichter und wer gibt das vor? Ich lese ja immer medizinische Zeitschriften und da war am 8.9. März 2020 ein Brief von Christian Drosten drin. Und in diesem Brief hat er zum ersten Mal einen Ausdruck erwähnt, Conspiracy, nämlich Verschwörungstheorie. Und hat damit jene gemeint, die der Meinung waren, dass das Virus, Covid, dass das aus dem Labor gekommen sei. Und hat gemeint, wer das sagt, der ist ein Verschwörungstheoretiker. Und das war damals letzten Endes der Beginn dieser Nomenklatur. Und man weiß heute noch nicht, ist das tatsächlich also aus dem Labor oder aus der freien Wildbahn gekommen. Nur diesen Ausdruck zu gebrauchen, zeigt schon, man meint es vielleicht gut, man möchte die Allgemeinheit schützen, auf Kosten der Freiheit, nicht? Aber ob das wirklich so ein Schutz ist und ob jemand die Legitimation und die Kompetenz haben darf, das zu sagen, nicht? Das ist eine Frage, über die unsere westliche Gesellschaft mehr diskutieren müsste und auch mehr diskutieren sollte. Das wird momentan leider zu wenig gemacht, in meinen Augen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Mittlerweile hat sich bestätigt und auch in öffentlichen Medien nachlesbar, dass die Labortheorie so stimmt. Also das ist mittlerweile Fakt, dass es aus dem Labor gekommen ist. Aber ganz abgesehen davon ist nur eine von vielen Verschwörungstheorien, die wahr geworden ist. Das ist ja leider immer das, das immer oft heißt Verschwörungstheorie. Und dann merkt man, dass vielleicht auch was dran war. Ja?
Schauen Sie, ich bin ein Vertreter des absoluten Freiheitsstaates und ich bin der Meinung, man soll über alles reden dürfen und man soll nicht einen Index der verbotenen Bücher wie im Mittelalter wieder aktivieren. Das ist nicht gut. Man kann völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber nicht durch das Verbot, sondern nur durch das Argument kann man überzeugen oder widerlegen. Und das ist etwas, wo man den Eindruck hat, dass die europäische Geschichte hier wirklich epigenetisch oder die europäische Gegenwart epigenetisch in eine Richtung geprägt wird und von dieser Prägung nicht rauskommt, nicht? Auf Kosten der offenen Gesellschaft, die schon Sir Karl Popper angeregt hat. Man glaubt, die offene Gesellschaft damit zu retten. In Wirklichkeit reduziert man die offene Gesellschaft, nicht?
Ja, das wäre jetzt eben vorhin eine Frage auch von mir gewesen, weil Sie ja eben gesprochen haben, das prägt sich ja ein, die politischen Erfahrungen, das Umfeld, einfach ja auch der Mutter und eben dann, die man selbst macht, das prägt sich ja alles ein in die Epigenetik. Und wenn Sie ja davon sprechen, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo eben der verbotenen Bücher und der verbotenen Fakten oder Wahrheiten, wie auch immer, wenn sich dieser Druck oder diese Repression dann einbrennen, kann es ja dann auch wirklich sein, dass dieser Geist, von dem Sie sprechen, den europäischen Geist, der eigentlich frei denken will und frei leben will, dass der ja dadurch erlischt. Oder ist das jetzt zu negativ?
Nein, ich sehe das genauso und wiederhole mich. Also selbst wenn man nicht der Meinung des anderen ist, dann soll man das Gespräch nicht abbrechen und auch keine Verbote aussprechen, sondern man soll argumentieren. Und nur das Argument letzten Endes ist schlagend. Wobei natürlich auch die große Frage ist, wer sind die Experten, nicht? Von wo kommen die Argumente her, nicht? Auch die Experten mussten immer wieder von einem Begräbnis zum anderen gehen, intellektuell, weil es nicht immer gestimmt hat. Also ich bin wirklich ein Verfechter der absoluten Freiheit, der Meinungsfreiheit in jeder Richtung und bin der festen Überzeugung, dass letzten Endes man nur mit Argumenten, aber nicht verboten, die Wahrheit findet. Ein wichtiges Kapitel ist natürlich die Frage, ob tatsächlich das Ziel und der Zweck das Mittel heiligt. Selbst wenn das Ziel eine bessere Gesellschaft ist, heiligt es nicht jedes Mittel, das ich dafür verwenden kann. Das ist eine Tradition, wo sich, glaube ich, links und rechts unterscheidet heute und kommt seit der Französischen Revolution, wo man aus einer falschen politischen Überzeugung Menschen eben den Kopf aufgeschnitten hat. Man wollte eine bessere Gesellschaft, man war der Meinung, viele haben diese bessere Gesellschaft noch nicht im Kopf, haben eine falsche politische Entscheidung getroffen oder eine falsche Einstellung und deswegen hat man sie geköpft oder guillotiniert. Und Das ist ein Beispiel. Seit damals ging dann die Entwicklung auch in die Richtung, dass wenn ich eine bessere Gesellschaft möchte, dann ist jedes Mittelrecht, Bolschewismus, Nationalsozialismus, das hat sich daraus letzten Endes entwickelt. Und das halte ich für schon problematisch. Und auch das sollte thematisiert werden, nicht? Wie hier der Unterschied ist zwischen jenen Menschen, die man links und jenen Menschen, die man rechts ansiedelt, nicht? Ob da oder dort der Wunsch, das Mittel zu rechtfertigen für alles, was man macht, ob der da oder dort größer ist. Eine interessante Frage an die Soziologen, der man sich doch widmen sollte.
In unserer Vorbesprechung zu dem Interview haben Sie auch gesagt, dass man eben aufpassen muss, gerade bei der politischen Neurobiologie, wie ich am Anfang gesagt habe, dass das dann nicht eben dieses Wissen, das man dadurch jetzt bekommt, dass eben politische Ausrichtungen epigenetisch auch geprägt sind, beziehungsweise umgekehrt, Epigenetik unsere politischen Ausrichtungen prägt, dass das eben auch wirklich missbraucht werden könnte. Also in diesem Wissen, in dieser Forschung auch eine Gefahr liegt, dass wir dahingehend auch bewusst beeinflusst werden, also unser Körper bewusst beeinflusst wird, beziehungsweise dann unser Denken.
Naja, die große Gefahr ist am Horizont schon da und wird Gott sei Dank auch diskutiert, ist nicht bekannt. Man weiß natürlich, dass mit der RNA, das ist dieser zweite Modus der Software, des Softwareprogramms, kann man natürlich Zustimmung und Zustimmung und Ablehnungsmechanismen induzieren, man kann es anregen und man könnte diese RNA auch letzten Endes über Lungenepithel in kleinen Liposomen verteilen. Das ginge schon, wäre natürlich eine sehr heikle Vorgangsweise. Da gibt es Arbeiten, die das gezeigt haben und wo man natürlich vorsichtig sein muss. Das, was meines Erachtens nach aber viel zu wenig berücksichtigt wird, ist, dass diese epigenetische Prägung ja heute schon letzten Endes stattfindet und man oft sich einer Gefahr aussetzt, ohne dass man das weiß, auch die Gesellschaft. Ich denke dann natürlich als Gynäkologe in erster Linie in die Schwangerschaft. Das Kind ist in der Mutter, das Kind ist geborgen, kommt dann zur Welt. Wenn Sie sich anschauen, wenn es da am Bett liegt, das ist ein Häufchen Elend und dem Untergang geweiht und wartet natürlich, dass es von der Mutter wieder eine zweite Gebärmutter bekommt. Und diese Zuneigung und die ersten 1000 Tage, die das Kind auf diesem Planeten erlebt, die sind von entscheidender Bedeutung. In diesen ersten Tagen muss so oft wie möglich das Kind abgeschmust und gestreichelt werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht die epigenetische Prägung in eine völlig andere Richtung. Und das ist, halte ich, als die momentan aktuelle Gefahr. Dann bekommen die Kinder nicht die Sicherheit, die sie brauchen. Sie haben auch nicht die Zuwendung, die sie benötigen. Und man fragt sich natürlich mit Recht, in der heutigen Zeit geht es der Jugend so gut wie noch nie in der Weltgeschichte. Und trotzdem sind sie unglücklich, sie sind suizidgefährdet, brauchen Psychopharmaka. Und meine persönliche Hypothese ist eine Hypothese, allerdings geht schon in die Richtung, dass möglicherweise der Prägemechanismus in diesen ersten 1000 Tagen insuffizient war. Und das ist von enormer Bedeutung. Da sollte man zumindest diskutieren. Das spricht nicht gegen die Berufstätigkeit der Mutter. Man kann ruhig berufstätig sein. Aber wenn dann das Kind zu Hause ist, dann muss man es abschmusen und dann muss man es liebkosen und dann muss man nur für das Kind da sein. Das ist ein Aspekt, der gesellschaftlich wichtig wäre, weil er epigenetisch prägt. Und dann gibt es noch einen zweiten Mechanismus, wo auch die Epigenetik eine große Rolle spielt, noch nicht so richtig erkannt, nämlich, dass in dem Moment, wo das Kind beginnt, sich so zu sozialisieren, wo es seine Position in der Gesellschaft wahrnimmt, also in der Pubertät, dass da Ablehnungs- und Ausgrenzungsmechanismen eine derartige Traumatisierung bei dem Kind hervorrufen. Es ist unvorstellbar. Es ist Missbrauch der besonderen Art, wenn Kinder in dieser Prägephase nicht die gesellschaftliche Akzeptanz in der Gruppe, in der Klasse haben. Wenn in der Klasse etwas passiert, was Exklusion bedeutet, nicht? Und das hat epigenetisch enorme Folgen. Und das ist meines Erachtens nach auch viel zu wenig momentan thematisiert worden.
Ich möchte dann auch nochmal darauf kommen, was denn jeder Einzelne tun kann, dass er auch diesen vielfach negativen Aussichten entgegenwirkt und sich oder seinen Kindern da was Besseres mitgibt. Jetzt würde ich aber trotzdem nochmal gern über diesen Punkt überhaupt der genetischen Formung, sage ich mal, die es ja auch gibt, also Designerbabys und das alles, das ist ja nahe Zukunft oder wird vielfach schon auch getestet, umgesetzt, ich weiß es gar nicht, da sind Sie der Experte.
Ja, für das Designing müssten Sie natürlich die Gene verändern, was man theoretisch könnte, nicht? Man kann sie rausschneiden. Allerdings ist das ein derartig kompliziertes Verfahren, dass das vielleicht etwas werden wird in Zukunft. Momentan gibt es ein Designing in der Epigenetik und in der MikroRNA. Das kann man relativ leicht machen. Man kann also die Hardware, die zu zerstückeln und neu zu konfigurieren schwierig ist, nicht? Das Designer-Baby. Man kann aber diese Hardware relativ leicht mit den Software-Programmen, die man verändert, beeinflussen. Und deswegen glaube ich, dass das Designing der Softwareprogramme von enormer Bedeutung ist. Beispiele, wie wir sie vorher genannt haben, auf die kommt es meines Erachtens nach an und darüber müsste man zumindest gesellschaftlich mehr diskutieren. Also das Designer-Baby in eine Richtung, nicht? Also wenn ich mehr oder weniger meine prägende Jugend damit verbringe, dass nicht gefragt werden darf, dass alles nur in eine Richtung gehen darf, dass man nichts hinterfragen darf, dass die offene Gesellschaft man als Kind auch nicht erlebt, gell? Dann wird man in eine Richtung schon geprägt, die meines Erachtens nach ungünstig ist. Wenn man Probleme hat mit der Zuwendung, wenn die Sicherheit in der Familie nicht vorhanden ist, wenn die Exklusion, um es noch einmal zu sagen, in der Pubertät stattfindet, exklusive Sachen, das sind überhaupt das Ärgste für ein Kind, nicht? Dann wird das Softwareprogramm moduliert und das ist wahnsinnig ungünstig.
Ja, aber angesichts eben dieser drohenden, würde ich mal sagen, Designer-Babys und dieser Möglichkeit, dass man da vielleicht auch eingreift, ist es dann auch nicht auch vorstellbar, dass Machthaber eingreifen und sagen, man formt die Kinder in Zukunft, dass sie nicht mehr so widerspenstig sind oder gewisse politische Richtungen nicht mehr möglich sind oder... Ist das zu verschwörungstheoretisch?
Nein. Die Neurotransmittoren sind beeinflussbar. Allerdings brauche ich da gar nicht das Genom verändern, sondern ich kann es über die Softwareprogramme machen. Zustimmung und Abstimmung und Ablehnungsmechanismen. Neurotransmittoren kann man verändern über die Epigenetik. Man kann es verändern vor allem über die RNA. Ein völlig neues Feld. Man infundiert unter Anführungszeichen die RNA und das kann man sogar über die Luft machen, über Aerosole und kann damit also die Befindlichkeit eines Menschen beeinflussen. Also das halte ich für die ganz große Gefahr. Noch nicht die Manipulation am Genom selbst, also an der Hardware, sondern an den beiden Softwareprogrammen. Und da ist sicher vieles noch offen und wird auch viel zu wenig diskutiert. Also das wäre zum Beispiel auch ein Thema für Brüssel. Aber
Sie waren ja Vorsitzender der Bioethikkommission in Österreich und haben ja auch überhaupt viel Kontakte in die oberen Reihen, sage ich mal, und kennen da viele Leute. Das heißt, Sie haben ja auch viel Einblick zu diesen Positionen und Menschen, die unsere Geschicke bestimmen. Dahingehend, aus dieser Erfahrung, aus dem Kontext, ist das vorstellbar? Trauen Sie es diesen Menschen zu, dass auch solche grausamen Methoden, würde ich es jetzt mal nennen, oder solche Entwicklungen kommen könnten, dass wir auch in unserer Stimmung, in unserem Wesen beeinflusst werden, aktiv beeinflusst werden?
Also da haben wir Gott sei Dank in Europa eine lange Tradition, die sich dagegen wehren würde. Aber ich halte nicht die Hand ins Feuer für ostasiatische oder für andere Teile der Welt. Dort wäre es ohne weiteres möglich, nicht? Aber für Europa, glaube ich, sind wir nach wie vor gut aufgestellt in dieser Position.
Sie haben ja vorhin eben gesprochen, man kann einiges tun, um die epigenetische Prägung auch zu beeinflussen, vor allem auch das seiner Kinder. Was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Die Epigenetik und die Forschung dazu eröffnet ja eben auch viele Chancen für unsere Gesundheit. Langlebigkeitsforschung beschäftigt sich auch viel mit Epigenetik. Was haben Sie denn für Ratschläge für unsere Zuseher? Was kann man denn hier und heute ab jetzt tun, um auch seine eigene Epigenetik, seine Gesundheit, seine Langlebigkeit zu beeinflussen?
Naja, das wäre ein abendfüllendes Thema. Man weiß, dass wenn Väter Sport betreiben, nicht, um ein einfaches Beispiel zu nennen, dann bilden sie diese MikroRNA im Muskel und das sind auch ein Teil des Softwareprogramms. Und diese RNA-Stücke gehen zunächst in das Gehirn des Vaters oder des Mannes und sind dort präventiv gegen die Neurodemenz und gegen Morbus Alzheimer. Sie gehen aber auch in das Sperma. Und mit dem Sperma bekommt das Kind diese RNA vom Vater, wenn er Sport betrieben hat. Und das wirkt sich wieder günstig auf das Kind und auf spätere Generationen auf, sodass das Feuilleton einmal das so verfasst hat, Väter lebt gesund, bevor er das große Werk der Fortpflanzung in die Hand nimmt. Man weiß auch, dass depressive Verstimmungen beim Vater sich ungünstig auswirken können auf das Kind, und zwar nicht über das Genom, sondern wieder über diese Softwareprogramme. Wenn Sie ein Kind zeugen und Sie möchten, dass das Kind schlank bleibt ein ganzes Leben, das ist eine Nature-Arbeit gewesen, dann ziehen Sie sich zur Zeugung auf eine Skihütte zurück, wo es kalt ist. Denn die Zygote registriert die Kälte, also das werdende Leben registriert die Kälte und baut dann Mechanismen ein, die in der Lage sind, Fett abzubauen, Beta-3-Adrenergerezeptoren nennt sich das, und damit hat das Kind tatsächlich eher die Wahrscheinlichkeit und die Chance, schlank zu bleiben. Aber es gibt so viele Aspekte momentan, die neu sind und auf die man aufmerksam machen sollte, auch im Aufklärungsunterricht zum Beispiel. Auch die Zuwendung, auch die wird epigenetisch geprägt, hat epigenetische Folgen auch nicht. Liebe ist mehr als nur ein Koitus, Liebe ist ein Orkan an Epigenetik und MikroRNA. Also das den Menschen nahezubringen, lohnt sich und wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch mehr folgen.
Aber wenn man jetzt die Kinderplanung abgeschlossen hat, gibt es Möglichkeiten, dass man seine eigene Epigenetik in bessere Bahnen lenkt? Weil Epigenetik heißt ja auch, dass gewisse Gene, die für Krankheit zuständig sind, zum Beispiel nicht abgerufen werden, schon abgerufen werden. Gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten, dass wir uns dahingehend beeinflussen, dass wir eben gesünder werden, länger leben?
Da gibt es schon eine, und ich sage es jetzt mit einem zunächst verwirrenden Satz, zunächst verwirrend, nämlich ein Mittel ist, Sie müssten, auch wenn die Kinderplanung dann abgeschlossen ist, mit einem neuen Partner ins Bett steigen, und der Name des neuen Partners heißt Hunger. Und durch die Kalorienrestriktion und durch das Insulin, das niedrig ist, verändern Sie dramatisch das Epigenom und machen das, was Sie angesprochen haben, nämlich Sie bereiten ein längeres Leben vor. Denn Restriction of Calories ist nach wie vor also die Methode der Wahl, um das Leben zu verlängern, ab der Lebensmitte. Die zweite große Gefahr, der wir in der Steinzeit ausgesetzt waren, war das Verhungern und das Erfrieren. Und auch die Kälte hat bis zu einem gewissen Grad einen epigenetischen Effekt, also wenn Sie sich in die kalte Dusche stellen. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele nicht uninteressante Nahrungsergänzungsmittel. Epigallocatechin, Galat zum Beispiel, das im grünen Tee vorkommt, geht direkt in die Epigenetik hinein. Das Spermidin hat auch einen Einfluss auf das Epigenom. Also das ist eine neue Wissenschaft, die sich hier eröffnet und die auch für das längere und bessere Leben sicher vieles bieten wird.
Aber jetzt zum Abschluss noch die Frage, es ist nämlich spannend, wenn Sie sagen, Kalorien reduzieren und Hunger haben ist etwas Gutes und Langlebigkeitsförderndes. Ja. Andererseits gibt es immer wieder die Diskussionen, wir haben zu wenig Nährstoffe in der Nahrung, wir sollten mehr Nährstoffe zu uns nehmen. Eben dahingehend auch viele Nahrungsergänzungsmittel, weil die Nahrung heute das nicht mehr bietet. Wenn ich aber Hunger habe und so wenig esse, dann kann ich doch gar nicht die genügend Nährstoffe aufnehmen. Wie kann das dann zur Langlebigkeit beitragen?
Also wenn Sie einmal mit dem Auto auf einer Autobahn Raststation Halt machen und dann einen Kaffee trinken gehen, dann schauen Sie sich dort die Leute an, die dort sitzen. Und da werden Sie nicht den Eindruck haben, dass die Republik Österreich vor dem großen Verhungern steht, sondern ganz im Gegenteil ist der Fall, nicht? Also wir leben in einer Gesellschaft, wo das weniger Essen sicher sinnvoll ist und uns nicht zum Verhungern bringt, sondern eher zu einem gesunden Leben.
Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Professor Huber, vielen Dank für das Gespräch und dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Liebe Zuseher, wir haben heute wieder gehört, wie wichtig es ist, für ein freies Leben einzustehen und dafür zu kämpfen, dass wir alle frei sprechen dürfen. Dafür steht auch Auf 1. Damit Auf 1 aber weiter seine Arbeit für Freiheit machen kann, benötigen wir Ihre Spende. Liebe Zuseher, wenn Sie etwas geben können und möchten, dann sage ich herzlichen Dank. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bei Elsa Auf 1.